Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute bekommen Sie einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Mitglieds unseres Podcast-Teams. Ich habe eingeladen die Sophie von Kalkreuth. Liebe Sophie, sei herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Matthias. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mal die Rolle zu wechseln und selbst interviewt zu werden.
Ja, die Hörerinnen und Hörer kennen dich ja aus verschiedenen Podcast-Episoden, wo du Leute von der Fakultät interviewt hast. Vielleicht auch, wenn sie in den Shownotes gelesen haben, haben sie mitbekommen, dass du dann immer mal wieder Dinge, auch Vorträge, die an der Fakultät stattgefunden haben, dass du dich da gekümmert hast, dass die hier mit in unseren Podcast gekommen sind. Und heute wollen wir ein bisschen mal schauen, was so deine Arbeit ist. Was bedeutet das denn eigentlich, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Wissenschaftskommunikation zu sein? So habe ich es auf der Homepage der Fakultät gefunden, hier in Erfurt. Das ist deine Bezeichnung dort, gleich zweimal Wissenschaft im Namen. Aber ich glaube, weil es um Kommunikation geht, kriegen wir es so hin, dass es für alle verständlich bleibt. Erzähl da erstmal ein bisschen was zu dir, liebe Sophie.
Ja, genau. Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Wissenschaftskommunikation an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Also Jobtitel ist wirklich unglaublich lang, der passt auch häufig nicht in Formulare. Und man könnte ja wirklich meinen, weil Wissenschaft zweimal vorkommt, dass das quasi wichtiger wäre als der Kommunikationsaspekt, aber tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Meine Arbeit besteht hauptsächlich aus Kommunikation und zwar aus Außenkommunikation. Das kennt man vielleicht aus den Kommunikationsabteilungen, zum Beispiel des Bistums oder von Universitäten. Und das Spezifische an Wissenschaftskommunikation ist, dass ich die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit kommuniziere an verschiedene AkteurInnen. Und das mache ich hauptsächlich an ein nicht wissenschaftliches Publikum. Man unterscheidet nämlich zwischen interner und externer Wissenschaftskommunikation. Interne Wissenschaftskommunikation, das sind dann so Sachen wie eben WissenschaftlerInnen, die sich gegenseitig austauschen, Tagungen, Vernetzung und so weiter. Externe Wissenschaftskommunikation, da geht es darum, diejenigen, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, in ihrem Beruf, in ihrem Alltag erstmal so, mit dieser Wissenschaft vertraut zu machen und die Ergebnisse zu kommunizieren. Das hört sich jetzt alles relativ abstrakt an. Mhm. Was mache ich eigentlich konkret? Mhm. Also ich arbeite sehr viel mit digitalen Medien, mache eher weniger klassische Pressearbeit. Ein Beispiel kennen Sie alle schon, hier den Podcast, wo ich normalerweise WissenschaftlerInnen zu ihrer Arbeit interviewe. Und dann haben wir aber auch Social-Media-Kanäle der Fakultät. Wir haben Instagram, Facebook und Blue Sky. Wir haben einen Fakultätsblog, der sozusagen das Herzstück unserer Wissenschaftskommunikation ist, wo die Fakultätsmitglieder, also diejenigen, die forschen, dann zu ihrer Forschung Beiträge veröffentlichen. Und dann haben wir natürlich auch noch Veranstaltungen. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Kreuzganggespräche, die jedes Jahr stattfinden. Und das würde auch in Wissenschaftskommunikation fallen, auch wenn ich an der Veranstaltungsorganisation selber nicht so stark beteiligt bin, sondern eher an der Bewerbung und dann Fotos zu machen und im Nachgang vielleicht einen kleinen Bericht zu schreiben. Das ist so erstmal der erste Rundumschlag, was meine Arbeit eigentlich ist. Dann gibt es noch viele kleinere Aufgaben, die ich übernehme. Aber ich hoffe, das vermittelt erstmal ein Bild davon, was ich mache.
Wenn man so eine Arbeit macht, muss man wahrscheinlich dafür eine Ausbildung haben. Gibt es ein eigenes Studium für Wissenschaftskommunikation oder was studiert man dafür oder lernt man dafür?
Also ich selber habe tatsächlich Philosophie studiert und zwar in Italien, also was sehr, Philosophie okay. gilt ja als Orchideenfach, aber ich würde sagen, wenn man dann auch noch in einem anderen Land studiert, ist das dann wirklich sehr orchideenmäßig und ich bin dann mehr oder weniger
zufällig. Wo in Italien hast du studiert?
In Padua habe ich studiert.
Okay.
Genau, eine sehr alte und sehr schöne Universität und das Studium da hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich tatsächlich mit Theologie erstmal weniger zu tun, aber ich habe zum Beispiel eine Vorlesung in Religionssoziologie besucht und natürlich dann auch bei Philosophie und Theologie gibt es immer wieder Überschneidungen. Insofern war mir Theologie nicht ganz neu, als ich dann meinen Job hier angefangen habe. Genau, und dann bin ich, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, wie schon gesagt, erstmal zufällig in der Kommunikationssparte gelandet und war dann eine Zeit lang eher in der politischen Kommunikation unterwegs. Ich habe für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet, in deren Social-Media-Team und bin dann, als mein Mann und ich hier nach Erfurt gezogen waren, eher zufällig auf den Job an der Katholisch-Theologischen Fakultät gestoßen. Und das war tatsächlich meine erste Stelle in der Wissenschaftskommunikation. Und das führt mich wieder zu deiner Frage, Matthias, weil tatsächlich, ich kenne inzwischen auch relativ viele Mitglieder der sogenannten WISCOM-Community, oder zumindest einige. Und viele von uns haben eher ungewöhnliche oder zumindest nicht so lineare Lebensläufe. Also es gibt sehr viele, die selbst erst wissenschaftlich arbeiten zum Beispiel, die promovieren und die dann nebenbei anfangen, Wissenschaftskommunikation zu machen und denen das dann so viel Spaß macht, dass sie das dann nur noch machen. Dann gibt es immer noch den klassischen Wissenschaftsjournalismus. Da braucht man dann natürlich tatsächlich eine journalistische Ausbildung, wenn man das machen möchte. Mhm. Aber für eine Stelle, so wie ich sie habe, braucht man tatsächlich keine spezifische Ausbildung. Es ist natürlich gut, wenn man in Kommunikation schon Erfahrung hat. Also ich musste zum Beispiel bei der Bewerbung auch ein Portfolio einreichen mit Dingen, die ich schon gemacht hatte. Aber es gibt auch Einstiegsstellen in der Wissenschaftskommunikation. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass wenn man viel Leidenschaft für sowohl Wissenschaft als auch Kommunikation mitbringt, das tatsächlich ein Berufsfeld ist, in das man leichter reinkommt als in andere.
Das bedeutet, dass du ja dann demnach nicht nur Philosophie studiert hast, sondern du musstest auch Italienisch können? Oder wie wurde gelehrt in Padua?
Das stimmt tatsächlich. Ich habe mehr oder weniger mit 13 Jahren entschieden, dass ich nach Italien ziehen wollte. Auch eine merkwürdige Entscheidung für eine 13-Jährige. Ja. Aber habe dann tatsächlich auch angefangen, Italienisch zu lernen, auch wenn ich natürlich nicht gleich mit 13 Jahren einfach ausziehen und in ein anderes Land ziehen konnte.
Wie hast du das gemacht? Gab es das bei euch an der Schule als Fach?
Nein, tatsächlich nicht. Meine Eltern waren in der Hinsicht ganz, ganz toll. Also als sie gesehen haben, dass mich das wirklich interessiert, haben sie mir dann, und das ist natürlich auch Glück, dass das ging und dass wir uns das finanziell leisten konnten, aber sie haben mir Sprachkurse finanziert. Und dann habe ich auch so Dinge wie Schüleraustausch gemacht und war in der 11. Klasse 6 Monate lang in Italien. Mhm. Und so habe ich das dann gelernt und tatsächlich neben der Schule.
Italienisch zu können ist ja, wenn man an einer katholisch-theologischen Fakultät arbeitet, gar nicht schlecht, oder?
Das ist, also ich benutze es tatsächlich in meinem Arbeitsalltag eher weniger.
Ach, okay.
Sogar in der Wissenschaftskommunikation, wenn es um Theologie geht, würde ich sagen, ist Englisch wichtiger. Mhm. Aber es gibt natürlich einige Mitglieder unseres Professoriums vor allem, die auch Italienisch sprechen oder auch unter den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Das heißt, ich benutze tatsächlich manchmal bei der Arbeit Italienisch, aber das ist dann eher mehr so zum Spaß, um sich mal zu unterhalten.
Ach, okay. Jetzt hast du erzählt, es gibt so diesen Bereich der inneren Kommunikation und der Kommunikation nach außen. Wenn man diese innere Kommunikation betreibt, muss man ja auch ein bisschen Ahnung haben vom Geschäft. Denn da fallen ja dann die ganzen Fachwörter. Das muss ja dann so geschrieben sein, dass Fachleute sich davon auch angesprochen fühlen. Wie kommt man da rein beim Thema Theologie?
Also tatsächlich war es bei der Auswahl für die Person auf meiner Position der Fakultät tatsächlich wichtig, dass es jemand ist, der idealerweise so ein bisschen Außenperspektive hat, weil eben wegen diesem externen Teil der Wissenschaftskommunikation es sehr hilfreich ist, wenn jemand, der selber sich mit dem Fachlichen nicht so hundertprozentig auskennt, da drauf gucken kann, um zu sehen, ist das verständlich? Weil wenn wir nach außen kommunizieren, wollen wir natürlich auch, dass die Menschen das verstehen und damit was anfangen können. Ansonsten könnten wir es ja eigentlich gleich lassen.
Ja, das ist ein Problem der Kirche ja auch, ne? Dass wir manchmal so ein Kirchensprech haben und Kirchenbegriffe nutzen und meinen, das müssten doch alle verstehen. Und gerade hier in der Diaspora wissen wir, das ist gar nicht immer so.
Ja, das ist tatsächlich so. Und ich muss auch zugeben, da ich selbst evangelisch bin, war das der Teil, der mir am Anfang am schwersten gefallen ist. Also dann bestimmte kirchliche Hierarchien oder bestimmte Begriffe, die damit zu tun haben, die musste ich tatsächlich am Anfang manchmal googeln. Andererseits ist es für meine Arbeit natürlich schon auch wichtig, zu verstehen, worum es in den einzelnen Texten und in den einzelnen Fächern geht. Also das ist was, was man sich dann, wenn man es nicht von vornherein hat, tatsächlich erarbeiten muss. Und das ist sowohl extern wichtig, weil man eben diesen Punkt treffen muss zwischen ich kommuniziere fachlich richtig und in der Wissenschaft möchte man dann natürlich auch eine gewisse Genauigkeit drin haben, aber dann auch verständlich. Und um das zu finden, muss man eben beides haben, den Blick von außen, aber natürlich auch Verständnis für die Wissenschaft. Und wie du schon gesagt hast, in der internen Kommunikation bin ich zwar weniger unterwegs, aber es ist natürlich auch trotzdem wichtig, wenn man dann eben mit den WissenschaftlerInnen kommuniziert, wenn man Kontakte knüpft. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich auch mit dem, was die Menschen machen, auskennt und auseinandersetzt. Und da hatte ich mit der Philosophie, würde ich sagen, einen guten Ausgangspunkt, weil bestimmte Arten zu denken, bestimmte Arten, die Dinge zu analysieren, sind in Philosophie und Theologie ja schon relativ ähnlich. Aber vor allem würde ich sagen, und das ist, glaube ich, in diesem Bereich in der Wissenschaftskommunikation das, was uns alle so ein bisschen eint und das Wichtigste, ich hatte ganz viel Neugier darauf. Also ich lerne einfach unglaublich gerne neue Dinge und ich bin froh über jeden neuen Text, den ich lese, über jeden Vortrag, den ich höre. Das ist jetzt auch nicht übertrieben, sondern das macht mir wirklich sehr viel Spaß.
In der Außenkommunikation wäre ja dann auch nochmal wichtig zu schauen, wen du da erreichen willst. Ist das im weitesten Sinne auch für eine Art, sag ich mal, Fachpublikum oder Leute, die im Großen und Ganzen schon wissen, was katholische Theologie ist? Oder ist das wirklich so für die Breite der Öffentlichkeit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die sogenannten Zielgruppen spielen in der Kommunikation ja generell eine sehr, sehr große Rolle. Also dazu kann man auch Workshops machen und alles Mögliche lernen, wie man Zielgruppen ermittelt, wie man Zielgruppen erreicht. Das ist so ein bisschen das tägliche Brot von Kommunikationsleuten. Ja.
Was ist denn die Zielgruppe bei euch in der Außenkommunikation?
Also wir haben tatsächlich verschiedene Zielgruppen. Es ist natürlich schon auch so gedacht, dass die Arbeitsergebnisse der Fakultät eben auch andere TheologInnen, andere Fakultäten erreichen. Also, dass man innerhalb der Theologie sich vernetzt und die anderen sehen, was machen wir eigentlich so. Dann gibt es aber tatsächlich auch den Wunsch, und ich glaube, das ist nicht nur bei uns an der Fakultät so, sondern an Universitäten im Allgemeinen, wirklich die breitere Gesellschaft zu erreichen. Tatsächlich ist das aber natürlich etwas schwerer umsetz- und vor allem nachprüfbar. Wenn ich möchte, dass meine Publikation, mein Thema innerhalb der Theologie oder wie sie heute auch gerne genannt wird in der Kommunikation, der sogenannten Theo-Bubble, weil wir reden ja in der Kommunikation im Moment häufig von Blasen oder Bubbles, in denen man sich bewegt. Ja. Wenn ich möchte, dass das da rezipiert wird, dann klappt das vielleicht nicht immer, aber ich kann zumindest sehen, ob es klappt. Ich kann sehen, ob mich jemand zitiert, ich kann sehen, ob mich jemand in irgendwelchen Medien erwähnt. Aber ob ich mit meinen Themen dann wirklich auch normale Menschen in Anführungszeichen außerhalb der Theologie erreiche, das kann ich versuchen. Ich kann verschiedene Veranstaltungsformate oder Kommunikationsformate dafür einsetzen. Und dann kann man natürlich schon irgendwie sehen, wenn ich eine Veranstaltung mache, wie viele Menschen kommen dahin. Wenn ich was in den sozialen Medien poste, wie viele Menschen sehen das. Aber die Frage ist ja auch immer, was macht das mit den Menschen? Weil man natürlich auch bestimmte Gründe hat, aus denen man die breitere Gesellschaft erreichen will. Und gerade auch in unserem Fall die säkulare Gesellschaft, das ist hier in Erfurt ein sehr, sehr großes Thema, dann ist es schwer zu sagen, okay, hat das jetzt wirklich das, was ich damit bezwecke, erzielt, macht das irgendwas mit den Leuten oder haben sie das halt irgendwie nur mal kurz auf Facebook gesehen oder waren sie bei der Veranstaltung und dachten sich, interessant, aber mit mir hat das eigentlich nichts zu tun.
Also ist ja die Frage nach der Relevanz, aber das ist ja ein Thema auch der Theologie überhaupt, ne? Dass sie sich fragen muss, bei den Themen, die wir hier erforschen und so, welche Relevanz hat das? Natürlich für die Gläubigen, aber eben eigentlich für alle Menschen. Ne? Also zumindest sagen wir als Christen, unser Glaube hat eine Relevanz für alle Menschen. Und wie ist das dann bei der theologischen Forschung? Ja, spannende Frage. Also das ist, sehe ich viele Parallelen in der pastoralen Arbeit auch oder auch im Schulunterricht. Und wenn ich so überlege, wenn ich mir mal einen Wissenschaftsartikel aus dem technischen Bereich oder Weltraumforschung oder so mehr durchlese, gibt es auch manche Artikel, wo ich denke, also das sind ja so viele Fachwörter, ich habe eine Ahnung zu verstehen, aber ob ich es richtig verstanden habe, weiß ich manchmal nicht. Ja, weil das ist echt Übersetzungsarbeit, die man dann hinkriegen muss, oder?
Genau, definitiv. Und wie gesagt, da hat man auch immer so ein bisschen diesen Zwiespalt, weil man die Dinge natürlich nicht zu sehr vereinfachen möchte. Und ich glaube, das muss man auch gar nicht. Ich glaube, ein Problem gerade auch in den Geisteswissenschaften ist manchmal doch, dass man das eigene Publikum auch unterschätzt. Also, dass man denkt, man müsste die Dinge mehr vereinfachen, als es eigentlich der Fall ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man auch immer irgendwo einen Bezug zu der Lebensrealität der Menschen herstellen kann. Du hattest gerade auch das Wort Relevanz erwähnt und ich glaube, das ist in der Theologie tatsächlich im Moment oder das ist was mich auch sehr beschäftigt in meiner Arbeit als Fragestellung. Ich glaube, dass es in der Theologie sehr, sehr viel gibt, was für die Menschen relevant wäre und zwar nicht nur für die, die auch, selbst gläubig sind. Ich hatte jetzt letzte Woche auch einen sehr spannenden Moment. Da war ich bei einem Werkstattgespräch, wo es eigentlich um die Entwicklung von Studiengängen in der Theologie ging. Und da ging es ganz viel um Kompetenzen, die im Studium vermittelt werden. Also nicht wirklich Inhalte, sondern welche Kompetenzen lernen Studierende, wenn sie sich mit bestimmten Fächern oder Themen befassen. Und ich glaube, auch da hätte die Theologie wirklich viel im Moment zum öffentlichen Diskurs beizutragen, weil es geht ja im Moment auch gerade in den sozialen Medien ganz viel um auch Dinge wie Rhetorik, wie man Texte richtig kontextualisiert, um gesellschaftliche Narrative, um darum, wie wir unsere Gesellschaft gestalten möchten. Und da braucht man ja auch sehr viele Sozialkompetenzen, Medienkompetenzen und die bringt man vielleicht nicht gleich mit dem Theologiestudium zusammen. Aber ich glaube, da vermitteln wir an der Fakultät, zumindest wenn es richtig gemacht wird, was, glaube ich, wir alle uns oder wir alle uns bemühen zu tun, da wird sehr, sehr viel vermittelt. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es zu schaffen, das auch in der Wissenschaftskommunikation rüberzubringen.
Wenn ich an so manche Begriffe denke, ich kann mich noch erinnern, als ich Theologie damals studiert habe, ganz normal in einem Studentenwohnheim gewohnt und irgendwann, also als ich dann einzog in meine WG dort, Und das waren die anderen, die haben Architektur und Bauingenieur und sowas studiert, ja. Und dann kamen wir ins Gespräch und die hatten totales Interesse am Glauben. Und ich merkte, dass so Selbstverständlichkeiten ich erklären musste. Als ich dann sagte, ja, als da Jesus mit seinen Jüngern, Jünger, was sind denn Jünger? Stimmt. Das war für mich ein so normaler Begriff, aber ich musste ihn erklären, ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, das geht mit so Schlüsselworten in der Theologie ja heute nicht anders, ja. Wenn wir über Gnade reden, also wer versteht, selbst von den Gläubigen, wer kann das Wort Gnade noch, oder auch Barmherzigkeit, wir hatten das Jahr der Barmherzigkeit, wer kann das erklären, was damit gemeint ist? Das wird ja zum Teil heute in anderen Kontexten schon wieder säkularisiert dann genutzt. Ne? Hm.
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Was mir dabei wichtig wäre und was ich glaube auch häufig ein Problem in der Wissenschaftskommunikation ist, ja, wir müssen den Menschen solche Terminologie erklären, aber das ist tatsächlich auch ganz spannend in quasi der Geschichte der Wissenschaftskommunikation, dass man am Anfang so eine Art Defizitmodell hatte. Also jetzt mal ganz platt gesagt, die da haben keine Ahnung und wir erklären ihnen, wie die Dinge funktionieren.
Okay, ja.
Und davon ist man dann in den letzten Jahrzehnten, Wissenschaftskommunikation, so wie sie heute betrieben wird, ist sehr jung tatsächlich, aber davon ist man immer weiter weggekommen. Und heute versucht man tatsächlich eine partizipative Wissenschaftskommunikation als Kultur und Tradition zu etablieren, bei der es um gegenseitigen Austausch geht. Und ich glaube, gerade ist es wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, gerade auch wenn jemand zu einem kommt und vielleicht nicht weiß, was bestimmte Begriffe bedeuten, wenn man Kommunikation auf Augenhöhe schaffen will, gelingt das, glaube ich, nicht dadurch, indem man der Person dann sowas sagt wie, ist nicht schlimm, dass du das nicht weißt, ich erkläre dir das mal, sondern indem man dann eben auch versucht, in den Dialog zu treten und eben selbst auch sich offen und auch bis zu einem gewissen Punkt verletzlich zeigt, um der Person zu signalisieren, ich kenne mich vielleicht damit aus, aber du kennst dich mit anderen Dingen sicherlich viel besser aus. Und ich glaube dann, gerade wenn es um so Themen wie Gnade und Barmherzigkeit geht, um mit Menschen über diese Dinge kommunizieren zu können, muss man, denke ich, auch eine Vertrauensatmosphäre schaffen, in der das gelingt. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn man sich eben nicht hinstellt und sagt, ich bin hier der Professor oder die Professorin und erkläre jetzt mal, was Gnade bedeutet, sondern indem man wirklich versucht, mit den Menschen eben auch auf der menschlichen Ebene in den Austausch zu gehen.
Oh. Natürlich anspruchsvoll, ne? Weil dann ist die Frage, ist dann ein Blog, der bei dir so eine große Rolle spielt, das geeignete Medium, wo keiner richtig drauf reagieren kann, ne?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, gerade in unserem Zeitalter der digitalen Kommunikation fällt doch immer wieder auf, wie wichtig auch der Austausch im realen und im echten Leben ist, wo man Menschen wirklich begegnen kann.
Wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, dass man mit, also ich persönlich liebe soziale Medien. Ich glaube, dass bei allem Schlechten, was sie bewirken können, was man ja im Moment leider sehr viel sieht, sie doch auch dafür gesorgt haben, dass Minderheiten sichtbarer werden, dass Menschen, die Probleme haben, sich mit anderen zusammenfinden können. Also ich glaube, soziale Medien können Gemeinschaft stiften, aber ich glaube, es ist gut, wenn das dann im echten Leben weitergeht. Und ich denke, mit unseren Blogbeiträgen und generell mit unserer Wissenschaftskommunikation ist das genauso. Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die das lesen und sehen, dass bei denen Interesse für die Themen oder für Fragestellungen geweckt wird, aber dass das dann auch wirklich zu Konsequenzen und vielleicht Kontakten oder Handlungen im realen Leben führt. Weil ich glaube, ansonsten ist die ganze Kommunikation, die wir betreiben, läuft auch so ein bisschen ins Leere, wenn das nicht passiert.
Jetzt haben wir mehr allgemein gesprochen. Mich würde mal interessieren, du sagst ja von der Erfurter Fakultät gibst du Themen rüber. Was sind denn gerade so Themen, wo Leute hier in Erfurt an der Fakultät forschen oder dazu lehren und wo du das versuchst, miteinander jetzt zu vernetzen und nach außen zu bringen oder zu kommunizieren?
Also erstmal möchte ich anmerken, dass ich jetzt keinen Rundumschlag geben kann. Deswegen, falls ich jemanden nicht erwähnen sollte oder ein Thema, dann ist das nicht böse gemeint.
Also wir nehmen ausschnittsweise jetzt.
Genau, weil ansonsten würden das, fürchte ich, leider etwas zu lange dauern. Ja. Aber was mir jetzt gleich einfällt, weil wir diese Woche, also das Katholische Forum hatte eine Veranstaltung dazu mit einem unserer Professoren, ist das Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja generell gerade ein Thema, was viele beschäftigt. Und das ist sehr spannend, weil das einige auf einer wissenschaftlichen Ebene beschäftigt, aber auch alle in ihrem Arbeitsalltag, weil jetzt natürlich die Frage ist, wenn Studierende künstliche Intelligenz für Hausarbeiten nutzen oder für Prüfungen, wie geht man damit um? Also das Thema ist im Moment omnipräsent, aber wir haben tatsächlich auch einige Professuren, die spezifisch dazu forschen. Das wäre so ein Thema. Dann ganz andere Richtung. Wir hatten aber auch zum Konzil von Nicea zum Beispiel und zu Kaiser Konstantin in diesem Jahr schon einiges.
Da hatten wir auch eine Podcast-Episode.
Ganz genau.
Zu Konstantin.
Gerne mal reinhören. Die ist, also ich persönlich fand sie sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also das ist wieder eine ganz andere Richtung. Dann haben wir natürlich auch Professuren und Fächer, die dann einfach schon von Natur aus vielleicht etwas kirchennäher sind, also Kirchenrecht zum Beispiel. Und unsere Professorin für Kirchenrecht, Miriam Weilens, ist auch selbst zum Beispiel bei der Weltsynode sehr aktiv. Also das geht dann wieder mehr in die Richtung, wie es innerhalb der Kirche aussieht zum Beispiel. Dazu hatten wir auch eine Podcast-Folge dieses Jahr schon in der Philosophie. Ein Professor, der sehr viel zu Heidegger macht, auch zu anderen Philosophen, aber das würde ich so sagen, ist das Hauptaugenmerk auch in der Außenkommunikation in der Philosophie. Dann fällt mir auch ein, mir fallen jetzt lauter Dinge ein, zu denen wir Podcast-Folgen hatten, was natürlich sehr praktisch ist.
Ja, das ist doch schön.
dass einige aus unserem, also aus dem Postdoc-Level, dem sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, eine Kooperation mit der Uni in Salzburg gemacht haben, wo es um Klimawandel und Hoffnung ging. Das war auch eine sehr, sehr spannende Sache. Und man merkt schon, also was ich jetzt erwähnt habe, Klimawandel, künstliche Intelligenz, das sind ja alles sehr präsente Themen im Moment in den verschiedenen Diskursen, die geführt werden. Aber es gibt, wie gesagt, dann auch Fächer oder Themen, die man nicht vielleicht gleich mit topaktuellen Themen verbinden würde, die aber trotzdem, wenn ich mir mal so unsere Abrufzahlen und unsere Statistiken in den sozialen Medien anschaue, auch sehr viel Interesse erwägen. Ich glaube, das ist auch was ich in meiner Arbeit sehr merke, dass es natürlich gut ist, wenn man sich auf die Themen bezieht, die im Moment in den Medien sehr präsent sind, aber dass man sich auch nicht zu sehr darauf irgendwie, nicht zu sehr darauf setzen und dann andere Dinge in den Hintergrund geraten lassen sollte. Mhm. Weil, wie gesagt, die Theologie hat meiner Meinung nach sehr viel zu bieten.
Es freut mich ja jetzt, dass, sag ich mal, von deinen Highlights, die dir eingefallen sind, wir ganz viel auch im Podcast haben. Das bedeutet ja, dass, wenn man unserem Podcast folgt, ein ganz Teil mitbekommt, was auch Teil deiner Arbeit an der Fakultät ist. Ne? Und dort du selber als erwähnenswert jetzt mit reinbringst.
Ja, also ich denke schon, dass man da relativ viel mitbekommt. Man muss allerdings dazu sagen, und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, den ich sehr wichtig finde, Es gibt auch einige, die vielleicht einfach mit dem Medium-Podcast sich nicht so wohlfühlen würden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch generell, wenn man Arbeitsergebnisse anderer Menschen kommuniziert und andere für Kommunikationsmaßnahmen gewinnen will, sehr wichtig, dass man da niemanden unter Druck setzt. Und es hat auch wirklich jeder und jede eigene Vorlieben, eine eigene Komfortzone. Und ich sehe es auch als Teil meiner Arbeit an, dann wirklich zu gucken, okay, wie kann ich die Arbeit dieser Person am besten sichtbar machen und gleichzeitig auch einfach den Bedürfnissen und Wünschen dieser Person genügen. Und das, also meine Arbeit ist auch in der Hinsicht sehr viel interne Kommunikation, dass ich einfach wissen muss, wer wünscht sich, also wem ist welches Thema gerade besonders wichtig, wie kann ich das am besten kommunizieren, wer möchte welche Zielgruppe erreichen. Und das ist bei unseren vielen Professuren manchmal etwas schwierig, das alles im Auge zu behalten, aber ich gebe mir sehr große Mühe.
Das ist ja auch manchmal auch persönlich gefärbt und ich hätte so zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Bei deiner vielfältigen Arbeit, du machst das jetzt, wie lange jetzt schon?
Seit Sommer 2021, ja.
Okay, also jetzt haben wir 4 Jahre schon rum. In den 4 Jahren, was würdest du sagen, ist so dein Highlight in der Wissenschaftskommunikation gewesen? Gibt es das Highlight? Vielleicht sind es sogar mehrere.
Ja, es gibt leider in Anführungszeichen nicht das Highlight, was ja gut ist, weil das bedeutet, dass mir meine Arbeit Spaß macht offensichtlich. Als erstes möchte ich tatsächlich schon wieder den Podcast erwähnen, weil mir das einfach sehr viel Spaß macht. Ich finde, das Medium-Podcast macht Spaß. Ich unterhalte mich sowieso gerne mit Menschen. Insofern ist das perfekt für mich. Dann fällt mir ein, das war, glaube ich, sogar relativ früh. Ich habe ja während Corona angefangen, aber als man dann wieder Veranstaltungen machen konnte, ich komme mit den Jahreszahlen seit der Corona-Pandemie manchmal etwas durcheinander, aber wir hatten einen Studientag zu Out in Church. Und das fand ich, ich fand es gut, dass wir den gemacht haben und ich fand den ganzen Tag auch einfach sehr interessant, aber auch sehr bewegend, muss ich sagen. Also das hat mich wirklich auch persönlich berührt. Das fand ich eine sehr schöne Sache. Dann haben wir manchmal bei unserem, auf unserem Blog machen wir manchmal auch so Beitragsreihen. Und da kann ich mich an eine erinnern, wo wir Texte aus einer englischen Publikation übersetzt und für den Blog übernommen haben. Und daran kann ich mich so positiv erinnern, weil mir tatsächlich dann Professor Kranemann, der dafür zuständig war, sehr viele nette Rückmeldungen von den Autoren der Texte weitergeleitet hat. Sowas freut mich natürlich auch immer und die Texte fand ich auch einfach sehr spannend. Dann muss ich dazu sagen, das ist kein konkretes Highlight, aber als Westdeutsche, die nach Erfurt gezogen ist, finde ich tatsächlich auch diesen Anspruch, den wir als Fakultät haben, erstmal dem säkularen Umfeld gerecht zu werden, aber doch auch der Geschichte dieses Ortes eben auch der DDR-Vergangenheit. Das ist für mich persönlich unglaublich spannend und ich bin wirklich, ich empfinde das als sehr große Bereicherung, auch da in den letzten Jahren viel dazugelernt zu haben und ganz andere Perspektiven mitzubekommen. Da fällt mir auch gleich etwas ein, was noch nicht veröffentlicht ist, aber ich hatte das große Glück mit Professor Baumgart, unserem Professor für Altes Testament, der jetzt in Rente gegangen ist, mit ihm ein Abschiedsinterview zu führen, das ich, wie gesagt, noch veröffentlichen muss. Aber das war auch, muss ich sagen, ein sehr großes Highlight, mit ihm über seine Erfahrungen sprechen zu können. Er hat auch hier in Erfurt studiert, als es noch das philosophisch-theologische Studium war. Und seine Erfahrungen auch der Wendezeit zu hören, war einfach sehr interessant und sehr bewegend. Ich habe jetzt garantiert sehr viele große Highlights vergessen. Aber ja, ich glaube, das sagt ja schon genug darüber aus, wie sehr ich meine Arbeit mag.
Ja, und vielleicht sind jetzt manche von unseren Hörerinnen und Hörern auf deine Arbeit aufmerksam geworden, haben mal ein bisschen Einblick bekommen, wissen jetzt etwas mehr über dich, deine Arbeit, und wenn du das nächste Mal wieder auf der anderen Seite sitzt und andere interviewst, dann wissen sie, ach, das ist doch die Sophie von Kalkreuth, von der wir hier diese Episode gehört haben. Hab vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in deine Arbeit.
Vielen Dank, Matthias.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.